Herzlich willkommen bei Faith and Pixels, dem Podcast über Gaming, Glaube und All in Between.
Neues Jahr, neues Glück. In der Welt ist im Jahr 2026 auf jeden Fall schon so einiges los. Aber heute konzentrieren wir uns auf ganz persönliche Neuanfänge, Vorsätze und den Umgang damit, wenn wir daran scheitern. Zumindest ist das bei mir immer mal wieder der Fall, dass ich meinen eigenen Wünschen nicht so gerecht werde. Herzlich willkommen bei Faith and Pixels, eurem christlichen Gaming-Podcast. Und an den Mikrofonen sind der liebe Maxi und der liebe Ruben. Hallo ihr beiden.
Hallo ihr beiden. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, unseren Hörern geht's auch gut.
Hallo und ein frohes neues Jahr euch allen. Schön, dass ihr 2026 auch noch bei Faith and Pixels mit am Start seid. Grüße gehen raus.
Auf jeden Fall, genau. Und ich bin Robin und ich darf heute euer Host sein. Wir melden uns aus einer Phase des Winterschlafs sozusagen. So haben wir es zumindest immer genannt. Und ich hoffe, ihr seid jetzt nicht die ganze Zeit tatsächlich in einem Schlaf versunken, lieber Ruben, lieber Maxi. So 3 Wochen durchgeschlafen, das wäre schon krass irgendwie. Genau, aber ihr habt mit Sicherheit ganz, ganz viele schöne Sachen in dieser Zeit erlebt. Lasst uns doch mal daran teilhaben. Habt ihr ein besonderes Erlebnis, ein Ereignis, was euch einfällt, was euch im Gedächtnis geblieben ist aus dieser Zeit rund um Weihnachten, Silvester und die fast 2 Wochen danach?
Ja, ich habe auf jeden Fall ein Spiel, was ich sehr empfehlen kann. Ich habe die Zeit offline genutzt, um mal ein paar Spiele von 2025 und darüber hinaus nachzuholen. Und da habe ich ein Spiel gespielt, was auch im letzten Jahr veröffentlicht wurde, nämlich Pipistrello and the Cursed Jojo. Das ist ein Spiel in GBA, also Game Boy Advance Grafik, von einem Spiel aus von einem Team aus Brasilien und hat so ein bisschen Zelda Vibes. Es geht um einen Jojo, der verzaubert wurde oder verflucht wurde mit der Seele der Tante. Und dieses Jojo hat dementsprechend dann krasse, lustige Fähigkeiten. Das habe ich gespielt. Das war ein total schönes Spiel. Kann man so in 12, 15 Stunden durchspielen. Also das würde ich gerne an der Stelle, wir sind ja Gaming-Podcast, droppen. Das war richtig schön, so abends, wenn alle im Bett waren. Und es schneite bei uns hier auch relativ viel tatsächlich. Es war kalt. Dann noch eine halbe, dreiviertel Stunde. Einfach so ein schönes Retro-Game. Also das ist eine Retro-Optik, aber wie gesagt, letztes Jahr rausgekommen zu spielen, das war richtig toll. Also Pipistrello and the Cursed Jojo, das ist eines meiner vielen Highlights meiner 3 Wochen Urlaub. Yes.
Ich habe noch nie von diesem Spiel gehört, ehrlich gesagt. Maxi schüttelt auch den Kopf. Aber ja, danke für diese Empfehlung. Ich werde mal mir das anschauen. Also
lohnt sich. Ja. Wirklich richtig, richtig schön. Richtig schönes Spiel.
Klingt auf jeden Fall ein bisschen wild von der Story her und dadurch direkt mal ein bisschen interessant. Maxi, was hast du so erlebt? Woran magst du uns teilhaben lassen?
Ja, ich habe viele letzte Male hier gemacht. Ich habe zum letzten Mal hier in meiner Gemeinde Weihnachten gefeiert und auch Silvester gefeiert. Das war auch ziemlich emotional, das muss ich schon sagen, aber hatte auch viele erste Male auch irgendwie. Also ich habe zum Beispiel Weihnachten im Stall gefeiert, mit ganz vielen Menschen, wo ich vorher dachte, da kommen vielleicht 5 Leute, 10 Leute. Und da waren so viele Leute da, das war Wahnsinn. Und da haben wir Weihnachten mit Esel, Schafen, Kühen gefeiert. Das war einfach wunderschön, hat mega Spaß gemacht. Also das muss man wirklich sagen. Also das hätte ich nicht gedacht vorher, dass es so ankommt. Ja, ansonsten habe ich auch die Zeit offline genutzt, um mal ein Spiel zu spielen, was ihr gar nicht kennt. Das ist sehr unbekannt. Und das heißt Tears of the Kingdom, The Legend of Zelda. Ich habe mal weitergespielt mit meinem Sohn zusammen und das Spiel ist Hammer. Also ich muss sagen, das hat mich total in den Bann gezogen. Ich habe immer noch von dem Story-Progress ganz am Anfang nur was gemacht. Habe den Ballon aufsteigen lassen von Impa. Ansonsten habe ich storymäßig noch gar nichts gemacht und bin, glaube ich, schon über 110 oder 115 Stunden. Also das Spiel ist einfach geil und hat mich sehr in den Bann gezogen. Und es war total schön. Also einfach dann, wenn es draußen kalt war, ein bisschen mit den Hunden zu laufen und einfach auch die Zeit auch so ein bisschen, wo weniger los war, zu genießen. Das hat mir sehr gut getan. Und jetzt den Blick auszurichten auf das, was kommt im Jahr 2026. Und bei dir, Rob?
Mhm. Ja, ich habe auch ein Spiel gespielt, das ist auch mega unbekannt, aber das ist die perfekte Überleitung in die News. Deswegen erzähle ich erstmal von etwas anderem. Und zwar war ich zum ersten Mal, glaube ich, in meinem Leben in einem Silvestergottesdienst. Genau, wir waren bei Freunden und der Mann ist Kirchenvorstandsmitglied und hatte da Dienst und dadurch, dass seine Frau auch ein kleines Kind, also die beiden haben gemeinsames Kind und das musste ins Bett gebracht werden, haben wir, meine Frau und ich, uns entschieden, eben diesen Silvestergottesdienst zu besuchen. Und am Schluss wurde nach dem offiziellen Teil des Gottesdienstes wurden noch so zufällige Segenssprüche verteilt und man wurde gesegnet, man konnte sich segnen lassen. Und ich hatte erst gar nicht so richtig Bock drauf. Also das war so eine spontane Stimmung, aber ich habe mich dann doch irgendwie gedacht, also schaden kann es ja nicht, sich segnen zu lassen, ne? Also so als Christen. So, und meine Frau und ich haben so passende Sprüche zugelost bekommen.
Krass. Okay.
So, der Pfarrer, der das gemacht hat, der hat aus so einem Stapel gegriffen, manchmal von oben, manchmal hat er nochmal durchmischt und so weiter und so weiter. Also wirklich so richtig zufällig. Und beide Sprüche passen einfach so dermaßen gut zu unserem jetzt anbrechenden Jahr, denn wir planen, das wisst ihr beide ja auch, und ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, wir planen eine Immobilie zu kaufen und die zu ja, renovieren, zu sanieren. Und ich habe da so ein bisschen Panik vor, vor allem weil Minijob, Hauptjob, Studium und dann noch eine Immobilie. Also das ist so, da raucht mir jetzt schon der Kopf so. Und den Spruch, den ich bekommen habe, ich habe ihn vor mir, der lautet: Gott gebe dir genügend Kraft in Zeiten, die einfach auszuhalten sind. Halte dein Herz offen für das Schöne und schenke dir einen langen Atem. So.
Ist ja richtig cool.
Und meine Frau, den habe ich auch hier, sie hat voll Bock auf dieses Projekt Immobilie und
Okay.
kann das so nur bedingt nachvollziehen, wie ich so drauf bin. Und jetzt lese ich ihren vor. Gott gebe dir Weisheit für deine Planungen. Er leite dich so, dass es für dich und andere gut ist. Er gebe dir die Stärke, auch an dem zu wachsen, was nicht ganz gelingt. Und das passt so dermaßen. Also, das war so ein cooles Erlebnis, gerade auch eben aus dieser Situation heraus, dass ich beinahe darauf verzichtet hätte. Daran wollte ich euch gerne
Ja, richtig cool.
teilhaben lassen, dass Gott gerade in solchen Momenten ganz überraschenderweise spricht. Und ja, so fühlen wir uns beide, meine Frau und ich, uns echt gesegnet in dieses neue Jahr hinübergeleitet sozusagen. Ja, das wollte ich gerne mit euch teilen. Genau, und das Spiel, was ich als einziges wirklich, ich habe kein anderes Spiel in diesen Ferien gespielt oder in diesem Urlaub gespielt, als Fortnite.
Okay.
So, und einmal als netten Zeitvertreib, um mal die Gedanken frei zu bekommen, weil ich natürlich mal wieder an einer Hausarbeit arbeite, so als kleine Auszeit sozusagen, aber auch im Hinblick auf die ersten News, die wir für euch vorbereitet haben, denn wir drei als Faith and Pixels, wir werden an unserem allerersten Turnier teilnehmen in diesem Spiel Fortnite. Und zwar findet wieder die SEL statt. SEL steht für Christliche E-Sports Liga, ist ein Kooperationsprojekt verschiedener christlicher Jugendverbände. CVJM ist mit dabei, aber auch der EC, ich muss gerade mal gucken. Genau, der EC Niedersachsen ist dabei, der CVJM Westbund ist mit dabei, das EJW Württemberg ist dabei, die AGJE, die Arbeitsgemeinschaft Jugendevangelisation ist dabei und der CVJM Steinheim, was ich
Und
auch
wir.
sehr interessant
Ja.
ist, genau. Ja, und wir, genau, wir sind mit dabei und wollen jetzt, wir nehmen am Montag, dem 12.01. auf. Wir wollen morgen mit den ersten wöchentlichen Streams starten. Wir streamen immer dienstags ab 20:30 Uhr unsere Trainingssessions in Vorbereitung auf dieses Turnier. Und man kann sich noch anmelden. Dazu wollen wir euch einladen. Meldet euch an über sell-gaming.de. Da findet ihr die ganzen Infos. Man spielt in Dreierteams, sowohl Build-Mode als auch Zero-Build-Mode. Das wird anscheinend noch mit den Teilnehmenden selbst geklärt. Ja, und ganz kurz, Ruben, was denkst du, wenn du an dieses Turnier denkst? Du hast, glaube ich, von uns dreien jetzt am wenigsten Spielstunden in Fortnite. Hast du schon trainiert? Bist du schon voll dabei oder kommt das jetzt erst mit unseren Streams? Das wäre mal eine Frage an dich.
Ja, das Lustige ist, ich habe ja mal auf einem E-Sports-Turnier predigen dürfen und dann habe ich auch einfach spontan mitgemacht und bin dann beim Fortnite-Turnier sogar aufs Treppchen gekommen. Ich glaube, ich bin
Oh,
Platz 3
cool.
sogar geworden. Also habe auf dem Turnier zum ersten Mal Fortnite gespielt und dann war ich direkt Platz 3 und habe dann danach, das war glaube ich vor 2 Jahren, so ein bisschen Motivation gehabt, aber habe insgesamt 2 Stunden, glaube ich, 3 Stunden irgendwie so Fortnite gespielt. Also von daher, meine Erfahrung ist eher Richtung Null, also klar, Shooter und sowas, Third-Person-Games viel gespielt und sowas, aber Fortnite nicht so viel. Aber ich freue mich vor allen Dingen für uns einfach so drauf, dass wir so ein Spiel mal zu dritt spielen. Wir haben ja im letzten Jahr so ein paar Kooperationen gehabt, so, aber jetzt mal quasi, dass wir die Kooperation sind und wir gegen andere, also miteinander gegen andere spielen. Ich glaube, das finde ich einfach so das Coolste daran. Von mir aus könnte es auch ein anderes Spiel sein. Also ich habe da jetzt nicht so krasse Emotionen, was Fortnite angeht, aber finde einfach die Aktion an sich erstmal richtig, richtig cool und bin auch mal gespannt. Also ich glaube, es nehmen einige Leute an dem Turnier teil. Wir hatten es heute Morgen ja schon, da sind ja einige auch schon auf dem Discord-Server. Keine Ahnung, wie viele Chancen wir da haben. Der Patrick aus unserer Community hat schon gesagt, er wird bei unseren Trainingssessions auf jeden Fall dabei sein und unsere peinlichsten Situationen als Clip festhalten. Von daher aktiviert das auf jeden
Schön.
Fall auch schon ordentlich die Leute so, was wir da vorhaben. Ja, und genau, wie du auch gesagt hast, herzliche Einladung, einzuschalten, mit dabei zu sein und uns auch zu helfen. Also wir haben ja einige Leute bei uns auch, die nicht nur bei Fortnite, sondern auch bei Counter-Strike viel, viel Erfahrung haben. Also gerne seid unsere Coaches, seid unsere Trainer und Trainerinnen, helft uns da gerne, vielleicht ja Platz 1 zu werden bei der CEL. Wer weiß,
Ja,
wer weiß.
wer weiß, wer weiß. Maxi, hast du Bock drauf?
Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, zu dritt das zu spielen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe bis jetzt Fortnite immer nur alleine gespielt. Und ja, mal schlecht, mal weniger schlecht, sage ich jetzt mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf morgen Abend, auf das erste Mal zusammen, wie das wird. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Und ich freue mich drauf auch, ja, dass wir zusammen dann auch, ja, vielleicht den einen oder anderen Erfolg haben. Also ich habe auf jeden Fall Lust.
Ja, genau. Vielen Dank. Das Turnier findet am 8. Februar statt von 17 bis 21 Uhr. Das ist vielleicht noch wichtig zu wissen. Aber alle Infos zur Anmeldung und so weiter findet ihr, wie gesagt, auf sell-gaming.de. Kommen wir zur zweiten News. Da habe ich nicht so einen eleganten Übergang, leider. Genau, aber es geht um ein Spiel, was wir in den letzten Podcast-Folgen sehr häufig erwähnt haben, denn es ist das Spiel, was Maxi zuletzt ja, abgeschlossen hat in seinem Stream. Natürlich geht es mal wieder um Clair Obscur Expedition 33. Und wir haben im Jahreswechsel-Special haben wir über die Game Awards gesprochen, wo ja dieses Spiel enorm abgeräumt hat. 9 von 13 Nominierungen liefen auf einen Preis hinaus und es gibt aber neben den Game Awards auch noch die Indie Game Awards. Und da hat das Spiel eigentlich auch abgeräumt, aber jetzt wurden nachträglich tatsächlich nochmal 2 Awards aberkannt und zwar wegen KI-Nutzung. Da haben die Richtlinien dieser Awards-Veranstaltung echt einen krassen Umgang mit. Es gibt sehr strikte Richtlinien für den Umgang mit generativer KI und im Nachhinein wurde von dem Entwicklungsstudio, das hinter Clair Obscur steckt, ja zugegeben, dass sie eben mit KI gearbeitet haben und deswegen sind sie 2 Awards wieder losgeworden. Maxi, wie fühlst du dich bei dieser News? Ist das nachvollziehbar oder nicht?
Ja, ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht. Ich habe das auch gelesen, habe dann nochmal nachgeguckt, welche anderen Studios da kommentieren. Zum Beispiel Larian haben auch darunter kommentiert und ich glaube CD Projekt Red auch. Und ich habe mir nur gedacht, ja, wir hatten das ja auch schon häufiger besprochen zum Thema KI. Das ist ja ein häufiges Thema. Ich glaube, es braucht jetzt eine Klarstellung. So langsam. Sowas wie, wenn dieser Award vergeben wird, dürfen nur, ich sag mal, 3000 Bilder, irgendeine Zahl, 2 Minuten von einem Video per KI bearbeitet werden, sonst nicht. Aber ich finde das auch ein bisschen, ja, nicht lachhaft, aber ich habe nur gedacht, ist das Spiel jetzt schlechter geworden? Ich habe diesen KI-Ansatz nicht gemerkt, aber ich bin auch kein KI-Gaming-Experte. Wahrscheinlich wissen wir gar nicht alles, wo überall KI mittlerweile benutzt wird. Und man kann es ja auch nicht immer super erkennen, finde ich, außer es machen wieder irgendwelche Fahrerinnen und Fahrer KI-Plakate, die man sofort erkennt und die absolut peinlich sind, finde ich persönlich. Ansonsten würde ich sagen, ich kann es nicht nachvollziehen. Also ich fand es eher ein bisschen lachhaft.
Ja, in, interessant,
Ja.
interessant. Also finde ich sehr interessant, dass du das sagst, weil, also ich meine, man muss ja sagen, die haben einfach gelogen. Also Sanford Interactive, wenn man sich diese News anguckt, dann ist ja der Punkt eben, dass sie gelogen haben. Sie haben es gesagt, sie haben keine KI genutzt, so, so wird es deutlich in dem Artikel. Und dann ist eben rausgekommen, sie haben schon KI genutzt. Also es geht ja gar nicht darum, dass sie KI genutzt haben. Das ist ja gar nicht der Grund, warum jetzt der aberkannt wurde, sondern dass sie angegeben haben, sie hätten keine genutzt und dann kam eben raus, sie haben doch welche genutzt. Und das finde ich ehrlich gesagt, also ich meine, da finde ich das, ich weiß nicht, ich kann das gar nicht so, ich sehe das gar nicht so emotional, sondern denke, ja, ihr habt halt gelogen, ihr hättet einfach sagen sollen, ihr habt, dann wärt ihr nämlich bei den Indie Game Awards raus gewesen. Die haben halt da die klare Richtlinie. Ein Indie-Game ist dann ein Indie-Game, wenn es wirklich nur von realen Menschen produziert wird, was ich finde erstmal auch vollkommen in Ordnung finde. Das darf ja jeder Award für sich selber entscheiden, welche Kriterien er dafür anlegt, also ab wann ein Spiel drin ist. Und Sandfall hat halt einfach an der Stelle gelogen und gesagt, nee, wir haben keine KI genutzt. Und dann kam halt raus, sie haben eben doch KI genutzt. Also ich glaube, es geht gar nicht an der Stelle um die KI-Nutzung an sich. Ich finde, das ist gar nicht der Aufreger dabei oder das ist gar nicht das Thema, sondern eben, dass sie einfach ja, einfach gelogen haben. Und da finde ich das ehrlich gesagt nur konsequent, dass sie den Award dann auch wieder abbekommen, aberkannt bekommen, wenn halt eben doch rauskommt, nee, sie haben KI genutzt. Es steht ja dann auch in dem Artikel drin, dass es dann mit einem Patch, der 5 Tage später rausgekommen ist, auch dann entfernt wurde, die KI-Tools. Und sie sagen auch, wiederholt sich ja wie bei Ubisoft, dass es halt bei der Qualitätssicherung durchgegangen ist. Ja, ist, kann man alles so sagen, ist, kann man jetzt nicht nachvollziehen so. Aber erstmal Fakt ist, und das finde ich schon krass, dass dieses Studio einfach gelogen hat, dass sie gesagt haben, wir haben keine KI-Sachen genutzt. Und dann, also von daher, für mich ist gar nicht das Ding, ich glaube, KI wird, das ist nicht mehr wegzudenken. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, dass, dass Studios das nutzen. Ähnlich wie bei Ubisoft, denke ich auch so, ja, das ist so. Und dann macht halt dieses Spiel, dieses Bild da rein. Aber zu sagen, wir haben es nicht genutzt und dann kommt es raus, sie haben es genutzt, das finde ich eher das Thema. Von daher, ja. Ehrlich gesagt, also ich finde es konsequent und gut, dass sie es rausgenommen haben, dass sie den Award ihnen abgenommen haben, weil ja, ich finde es krass, dass sie gelogen haben.
Ja. Ich meine, wir sind gerade in so einer Phase, wo eben dieses Thema heiß diskutiert wird. So KI-Nutzung. Wie viel kreative Arbeit ist dann noch in Spielen drin, wenn KI-Tools teilweise auch sehr massiv genutzt werden? Aber gleichzeitig ist diese Diskussion auch, finde ich, enorm aufgeheizt. Also in dem Artikel, wir beziehen uns übrigens auf einen Artikel der GameStar vom 22.12. Genau, da steht halt auch, dass das Larian Studio, was ja Baldur's Gate 3 produziert hat, dass die jetzt bei kommenden Projekten ebenfalls KI-Tools nutzen werden, aber explizit um Arbeitsprozesse zu unterstützen. Also Ideenfindung, nicht zur Ideenfindung, nicht um, wie es hier heißt, menschliche Arbeitskraft oder Kreativität zu ersetzen. So, und selbst dafür kriegt man schon einen Shitstorm. Also ich habe zwar auch eine sehr kritische Meinung zum Thema KI, aber es ist, The Next Step und wir sind gerade einfach in diesem Übergang. So, und das ist völlig legitim, wie Ruben gesagt hat, dass Awards da sich Regeln geben und wenn diese dann nicht eingehalten werden, dass dann eben auch konsequent dem nachgegangen wird. Genau. Im Übrigen betrifft das die beiden Awards Game of the Year, also Indie Game Awards, Game of the Year. Da ist jetzt Blueprints der zweitplatzierte nachgerückt sozusagen. Das ist jetzt das Indie Game of the Year. Und dann war der andere Award, der aberkannt wurde, das Debüt-Game. Und das geht, der Preis geht jetzt an das Survival-Horror-Spiel Sorry, We Are Closed. Genau. Genau. Ja, Ubisoft ist als Stichwort gerade schon öfters gefallen. Und Ubisoft hat tatsächlich auch relativ negative Schlagzeilen gemacht, denn es hat das Studio Halifax, was zu Ubisoft gehört, geschlossen. Und das ist jetzt erstmal, so traurig diese News ist, erstmal noch nicht so das Novum, denn Entlassungen gab es ja in den letzten Jahren durch Entwicklerstudios und insbesondere auch durch Ubisoft selbst, ja, zuhauf. Aber es kommen hier zwei unglückliche Sachen zusammen, denn erst 3 Wochen vor der Schließung, vor der Ankündigung der Schließung dieses Studios, haben sich 61 von 71 Mitarbeitenden dafür ausgesprochen, eine Gewerkschaft zu gründen. Und das wäre die allererste Gewerkschaft von Ubisoft in Nordamerika. Und dann 3 Wochen später wird gesagt, wir schließen dieses Studio. Ja, es ist jetzt schon ein sehr soziales Thema, das muss man schon auch sagen. Ja, ist es ja. Natürlich begründet das Ubisoft so mit generellen Umstrukturierungen und so weiter, wie sie ja auch in den letzten Jahren so ja, der Fall waren. Gleichzeitig ist es schon irgendwie sehr auffällig, wie diese zwei Ereignisse zeitlich miteinander zusammenhängen. Ruben, ganz offen gefragt, was denkst du über diese News? Was wäre vielleicht ein anderer Umgang mit Mitarbeitenden gewesen, der da, ja, vielleicht nicht so hohe Wogen geschlagen hätte?
Also die Gaming-Industrie ist ja schon seit vielen Jahren ja nicht im Dauerkrisenmodus, aber es ist ja, man könnte ja jede Woche darüber sprechen, wo welche Studios geschlossen wurden, wo Themen hochkommen von Crunch, von Human Resources-Themen. Also genau, das ist ja jede Woche wieder so, dass da leider was ist. Und für mich macht es immer wieder deutlich, wie hilarious einfach solche Arbeitsschutzgesetze, also wie hilarious schlecht die in Übersee sind. Also das einfach so mal eben schnell. Na, so wirkt es zumindest. Sicherlich wird das irgendwie auch geplant worden sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt bei einem Kaffee kurz spontan entschieden wurde, so ein Studio zu schließen. Aber wie wenig Schutz doch Menschen in vielen anderen Teilen der Welt eigentlich haben, was ihren Job angeht und was Kündigungsschutz angeht. Weil ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen, tatsächlich, wenn so eine Gewerkschaft dann erstmal gegründet ist, dann sind die Hürden, so ein Studio zu schließen und dann auch Menschen zu kündigen, eben enorm viel höher, als es so ist. Und diese Gewerkschaften sind halt gerade in Übersee, in der Gaming-Industrie noch sehr, sehr selten. Es gibt sie, aber eben noch nicht so häufig. Und dadurch sind viele Menschen, die in der Gaming-Industrie arbeiten, einfach permanent im Stress ausgesetzt, im Prinzip jederzeit vor die Tür gesetzt zu werden, mit sehr, sehr kurzen Fristen, vielleicht noch mit einer Abfindung oder irgendwelchen Boni, wird ja auch dann in dem Artikel deutlich gemacht, dass die dann irgendwelche Abfindungen bekommen und so. Aber dann müssen die halt unter Umständen, wenn es nicht remote ist, irgendwie nach Asien ziehen und da irgendwelche für Tencent, irgendwelche Assets für Genshin Impact erstellen oder was auch immer. Also das ist, finde ich, wirklich, wirklich krass, wie menschenverachtend, ich sag's mal so deutlich, bezogen auf die Arbeitskraft, aber da hängen ja dann auch Familien dran, da hängt ja ein soziales Umfeld dran, einfach so die Gaming-Branche ist, aber ich meine, in anderen Branchen kriege ich das ja gar nicht so mit, ne? In der Gaming-Branche, da ist halt so mein und unser Spotlight so drauf, aber wirklich, dass es seit mehreren Jahren jetzt im Prinzip jede Woche neu irgendwie deutlich wird, hier Leute geschlossen, die müssen sich umorientieren, müssen umziehen oder was auch immer. Also das finde ich schon krass. Ja, und denke, da muss sich was ändern. Also ich würde mir das total wünschen, dass da Arbeitskräfte in Übersee, also Amerika, Nordamerika, dass die besser geschützt sind, dass die mehr Sicherheiten haben und dass es eben nicht so krassen Schwankungen wie in einem Aktienkurs, wie einem Gewinn, wie einer Marge irgendwie abhängig gemacht wird, weil das ist halt, Ubisoft geht's nicht schlecht, die haben genug Kohle, die wollen halt nur noch mehr Kohle haben, das ist halt der Punkt, und die wollen nicht weniger Kohle haben und ja. Deswegen, mich macht das traurig. Mittlerweile überlese ich sowas, weil ich merke, das macht mich sehr traurig, wenn ich sowas lese und ich kann es nicht verstehen und finde es einfach krass, wie Gier, wie Geldgier einfach so ein ja, doch vorherrschendes Motiv in vielen Punkten ist. Und da würde ich da ganz klar sagen, das lese ich da auch raus. Es geht um Kohle und um mehr Kohle. Die Leute, die reich sind, die wollen noch reicher werden.
Genau. Was wäre aus deiner Sicht ein verantwortungsvollerer Umgang mit den Mitarbeitenden gewesen, Maxi? Magst du dich da vielleicht kurz äußern?
Die Rechte stärken der Mitarbeitenden. Und ich glaube, das ist das, was Ruben gesagt hat, möchte ich bestärken. Ich glaube nicht, dass umso weniger Rechte die Menschen haben und umso mehr wir hire and fire, auch hier vielleicht in Deutschland, irgendwann vielleicht einführen, wenn unsere Wirtschaftsministerin auch darüber philosophiert, dass man eigentlich der Kündigungsschutz gelockert werden müsste. Und ich mir denke so, nein, das ist doch der falsche Umgang. Also die Diskussionen, die gerade sind, die zielen völlig drauf ab. Also ich glaube, die Mitarbeitenden, die würden bessere Spiele rausbringen, besseren, kein Outcome, wenn man so sagen möchte, für die Firma liefern, wenn sie sicher sind, wenn sie wissen, sie kriegen das Geld, was vereinbart ist, nicht nur über einen Monat oder 6 Wochen. Und nächsten Tag können sie entlassen werden, sondern vielleicht auch für längere Zeit, wenn das Projekt geht. Und ich glaube, dass die mit Sicherheit, vielleicht auch mit einer gewissen Freiheit, dass sie dann auch sich mehr investieren in eine Firma und auch verantwortungsvoller mit dem Produkt, dem Videospiel, was wir konsumieren, umgehen. Zumindest kann ich mir das psychologisch zumindest vorstellen, wenn ich nicht ständig in Angst leben muss. Weil ich glaube, Angst ist kein guter Ratgeber. Auch im Jahr 26 nicht.
Nee, das stimmt. Ubisoft Halifax war übrigens für die Rocksmith-Reihe zuständig und für verschiedene Mobile- und Nintendo DS-Spiele. Genau, unter anderem auch ein Mobile-Ableger von der Assassin's Creed-Reihe und auch Rainbow Six Mobile haben die erarbeitet. Insofern sind wir jetzt vielleicht gar nicht so diejenigen, die darunter leiden, dass dieses Studio nicht gegründet, geschlossen wird. Genau das
Genau, das
Gegenteil.
Gegenteil.
So, aber es macht einfach deutlich, dass es Kräfte gibt, die auch Menschen, die sich für ihre Rechte interessieren, die sich dafür einsetzen wollen, dass es Menschen gibt, die dem entgegenstehen und wie Ruben es gesagt hat, dass eine Gewerkschaft darf, dann natürlich dafür sorgt, dass Menschen nicht so leicht gekündigt werden kann. Das ist natürlich aus unserer Sicht absolut unterstützenswert, aber ja, da gibt es andere, die natürlich die Vorteile von leichten Entlassungen und so weiter, also rechtlich leicht zu entlassenden, auch dagegen stehen. Ja, es ist ein komplexes Thema und meine Sätze sind auch sehr komplex. genau, nee, aber da wollte ich nochmal mit euch drüber sprechen, weil es ja gerade hier so tragisch ist, dass Menschen, die genau das wollen, sich mehr Rechte aneignen, dass die dann ruckzuck entlassen werden. Ja. Kommen wir zum zweiten Teil unserer Podcast-Folgen, unseren Streaming-Erfahrungen. Jetzt ist es so gewesen, dass ich in der vergangenen Woche, wo wir schon wieder angefangen haben zu streamen, leider erkrankt bin. Es hatte mich niedergestreckt, Kopfschmerzen. Ja, alles, was so eine Erkältung mit sich bringt, außer Fieber. Interessanterweise. Aber insbesondere auch Kreislaufprobleme haben mich da sehr eingeschränkt. Genau, aber ihr habt schon gestreamt und vielleicht habt ihr ja auch schon neue Erfahrungen mitgebracht, die ihr mit uns teilen wollt. Lieber Maxi, fang du doch mal an.
Auf jeden Fall. Also du hast ja Clair Obscur, das habe ich ja abgeschlossen vor Weihnachten und das hat mich noch sehr, sehr, sehr beschäftigt auch. Ich habe auch noch verschiedene Podcasts auch nochmal ja, gehört, dazu an anderer Stelle mehr. Und meine Streaming-Erfahrung bezieht sich auf Octopath Traveler Zero, wo wir ja ganz am Anfang ein kleines, jetzt werde ich ganz kurz angerufen, so jetzt ein Dorf. Ja, wieder aufbauen müssen, weil das nämlich zerstört worden ist von drei bösen Menschen. Und das fand ich so krass, diese Erfahrung zu machen, das, was wir eben gerade schon besprochen haben, nämlich Gier, Macht und ja, vielleicht auch sowas wie Hochmut spielen nämlich da eine große Rolle. Und ich glaube, das sind ganz schön aktuelle Themen, die wir in diesen Streams irgendwie auch vielleicht besprechen, die da auch vorkommen. Und das Spiel fordert einen ganz schön raus. In der letzten Folge hatten wir zum Beispiel eine junge Schauspielerin, die, ja, ich würde sagen, wahrscheinlich so an einem Narzissten geraten ist, der sie so, ja, durch ihren Sohn in Geiselhaft hält und sie sich am Ende entscheiden muss, wen rettet sie denn, den Narzissten oder ihren Sohn? Und er merkte meine Reaktion, dass sie sich nicht für ihren Sohn entschieden hat. Und das hat mich total auch ja, geschockt, muss ich sagen. Es hat auch echt Emotionen in mir ausgelöst, dass sie dann so lieber sich für den Bösewicht in Anführungszeichen im Spiel entscheidet als für ihren Sohn. Und das fand ich total krass. Also da habe ich auch gedacht, so wow, das ist ein Videospiel, was ganz schön tiefe Themen raushaut. Und danach geht es direkt wieder in den nächsten Zufallskampf. Also man ist eigentlich hängt noch hinterher. Und dann habe ich schon gemerkt, so ja, okay, man müsste sich da noch mehr Zeit nehmen und das noch mehr reflektieren, weil da doch schon ganz schön tiefe Themen drin sind. Aber das ist auch typisch Octopath Traveler, wer die Reihe kennt, da sind auch echt krasse Themen drin. Und aber ich habe immer mehr Lust, auch den Bösewichten die Hand zu legen. Also von daher freue ich mich schon drauf, wenn es weitergeht.
Sehr schön. Vielen Dank. Ruben, wie waren deine Erfahrungen in der ersten Woche?
Ja, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass das Stream mir schon auch gefehlt hat. Also das Videospielen hat mir nicht so gefehlt, weil ich habe ja Videospiele gespielt. Aber das Streamen und die Leute, ja, habe ich doch gemerkt, ich habe mich sehr darauf gefreut, wieder loszulegen. Und dann waren auch Blödkater, Tim und Patrick direkt mit am Start, also so die bekannten Charaktere. Und ich habe dann Baldur's Gate 3 zum vierten Mal gestreamt. Und das Spiel hat es, glaube ich, nicht leicht mit mir. Weil ich merke, ich komme nicht so rein. Also es ist ja auch eigentlich ein PC-Spiel. Ich merke an ganz vielen Stellen, ich spiele es eben mit der Konsole, mit dem Controller in der Hand. Das ist dann doch oft für mich störend irgendwie, dass ich merke, ich kann die Sachen nicht so auswählen, wie ich sie mit einer Maus auswählen könnte. Und zum anderen ist das Spiel einfach derbe komplex. Also es ist wirklich krass. Tim hat mir dann während des Streams angeboten, einfach die nächsten Male mit mir zusammenzuspielen, quasi. Also als so eine Art Guide durch die Welt. Finde ich super nett, Tim, wenn du das hörst. Danke dir. Wir haben ja auch nochmal so offstream geschrieben. Aber ich merke schon, ich glaube, ich werde es aufhören tatsächlich. Also das nicht mehr Online-Stream. Ich will es nicht aufhören zu spielen, aber ich merke, als Streaming-Spiel passt das für mich nicht. Es ist einfach sehr so komplex und ich lese so viel, es gibt so viele Werte, es gibt so viele Würfel, also es gibt auch so, es ist so wenig Spiel und so viel Lesen, dass ich doch merke, irgendwie, ja, ich will da rein versinken, aber ich will es irgendwie in meinem Tempo tun. Und ich merke auch dieses, einmal die Woche für anderthalb, 2 Stunden da reinzugehen, da vergesse ich so viel. Und es gibt so viele Dinge in diesem Spiel zu bedenken. Da merke ich, entweder müsste ich das regelmäßiger streamen oder doch sagen, das ist mein Offline-Spiel so. Aber jetzt gerade, genau, von der Story her war es spannend. Wir haben eine Vettel getroffen, eine Frau Edel, eine Madame Edel, die sich in eine Vettel verwandelt hat. Das war schon ganz cool, aber auch da dann wieder, dann kommen wieder lange Dialoge, lange Monologe, es passiert dann wieder lange ein wenig und dann kommt ein rundenbasierter Kampf. Also ich werde nicht so richtig warm damit und dann kommt noch die hakelige Steuerung mit dem Controller dazu. Ich glaube, thematisch könnte da schon viel auch drin stecken. Ja, wir haben jetzt beim ersten Stream über Vorsätze auch gesprochen. Also Patrick und Tim waren da vor allen Dingen viel aktiv und ich habe über meine Vorsätze so geredet, so. Hab dann aber auch gemerkt, das Spiel an sich hätte auch was hergegeben. Aber wenn ich dann daran denke, ich könnte jetzt auch Doom the Dark Ages spielen, ich könnte jetzt auf Ghosts of Yotai spielen oder sowas, da merke ich dann doch, ach, das ist irgendwie mehr, glaube ich, so meins. Zumindest on stream, wie gesagt. Ja. Genau, von daher ist es keine Enttäuschung. Im Gegenteil, ich merke, das Spiel lockt mich sehr. Also es zieht mich sehr, es will mich in seinen Bann ziehen, aber ich merke, ich bin sehr vorsichtig und lass mich nicht so in seinen Bann ziehen, weil ich weiß, der nächste Stream dauert dann wieder eine Woche, also bis ich das nächste Mal 2 Stunden spiele. Genau, deswegen bin ich da eher so, dass ich gerade denke, ich will lieber wieder ein Spiel spielen und nicht so ein High-Rollenspiel-Game. Aber es ist auch alles sehr unfertige Gedanken. Ich habe auch da viel mit Tim auch drüber gesprochen. Wie gesagt, deswegen hat er mir das so angeboten, mich an die Hand zu nehmen. Aber genau, ja, so waren meine Gedanken.
Ja, kann ich aber sehr gut nachvollziehen. Ich habe es mir direkt zu Release gekauft. Ich habe es zweimal angefangen und nicht allzu weit gespielt. Eigentlich ist, sobald es geht, 3 für mich so ein Pendant zu The Witcher 3, wo wir ja auch schon mal in den letzten Podcast-Folgen mal drüber gesprochen haben, dass ich da irgendwie nicht reinfinde. Und das hängt genau mit dieser Art des Spiels zusammen, wie du es beschrieben hast, lieber Ruben. Ja, ich kann es auf
Witzig.
jeden Fall nachvollziehen.
Ist bei mir aber genauso. Ich habe auch ganz oft an Witcher 3 gedacht. Bei mir auch, ich habe Witcher 3 viermal angefangen und aus den gleichen Gründen wie Baldur's Gate 3 auch aufgehört. Also von daher interessant, dass du da sehr ähnliche Erfahrungen machst, ja.
Ja, genau. Und trotzdem lässt sich natürlich nicht bestreiten, dass Baldur's Gate 3 einen riesen Impact auf die Gaming-Industrie hat. Das ist also viel eher ein Quadruple-A-Titel als dieser Piratentitel aus dem Hause Ubisoft, wo wir wieder den Kreis schließen.
Skull and Bones heißt es
Ja,
übrigens.
genau,
Skull and
Skull and
Bones.
Bones. Also das, ja, genau. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf The Darkest Files, was ich diese Woche tatsächlich noch gar nicht spielen werde, denn morgen, wie gesagt, Fortnite-Stream und am Mittwoch geht es mit der Kooperation mit Daniela weiter. Split Fiction also
Cool.
steht jetzt erstmal in den Startlöchern und dann freue ich mich auf die kommende Woche, wo ich dann hoffentlich in The Darkest Files wieder reinkomme, weil auch da muss man sich sehr viel behalten. Und das ist ja auch ein sehr textlastiges Spiel. Deswegen hoffe ich, dass mir das gelingen wird. Aber ich freue mich schon sehr, sehr drauf. Genau. Ja, dann wollen wir in den Deep Talk reinstarten. Und ich finde es super interessant, Ruben, dass du ja mit den Leuten im Chat von deinem letzten Stream über Vorsätze gesprochen hast. Denn zufälligerweise ist das, also wirklich zufälligerweise ist das ja das Thema, was ich mir überlegt habe, womit man so, ich sag mal, locker und fröhlich in dieses neue Podcast-Jahr starten kann. Titel: Neues Jahr, neues Glück, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Vorsätze und Enttäuschungen. Genau. Ja, ich weiß nicht, wie ihr es seht, ob ihr so die Typen für Neujahrsvorsätze seid. Ein Jahreswechsel lädt ja immer zu so einem Neustart ein, Neuanfänge, man nimmt sich nochmal etwas vor und irgendwie ist so in den Köpfen der Menschen, auch in meinem Kopf, so drin, ja, so die Zeiteinheit von einem Jahr, da kann man etwas erreichen. So, da kann man neue Sachen angehen, da kann ich mir jetzt vornehmen, was auch immer. Ich glaube, die meisten Deutschen, da habe ich jetzt neulich einen Insta-Post zugesehen, hatte sich in 2024 vorgenommen, mehr Sport zu machen zum Beispiel. Ist ja so ein ganz klassisches Thema, wo auch die Neuanmeldungen in Fitnessstudios rasant in die Höhe steigen und die wahrscheinlich ihren ganzen ihr Jahreseinkommen sichern schon mal. So. Genau. Ja, seid ihr. Nehmt ihr euch Vorsätze vor? Seid ihr so diese Art von Mensch oder ist das jetzt eher etwas, was gar nicht so bei euch eine Rolle spielt? Das ist jetzt erstmal die Einstiegsfrage, bevor wir dann inhaltlich loslegen. Lieber Maxi.
Also ich bin jetzt nicht derjenige, der sich jetzt irgendwie vorgenommen hat, mehr Sport zu machen oder so. Damit kann ich nicht dienen. Ich habe über die Frage nachgedacht. Und ich glaube, ich habe jetzt nicht so einen klassischen Vorsatz mit, ich möchte mehr oder so, sondern ich glaube, ich habe mir einfach gedacht, dass ich dieses Jahr unter dem Thema Begegnung und Ankommen stellen möchte. Und so versuche ich das eigentlich immer, dass ich eigentlich an mein Jahr unter, ja, ich würde sagen, unter ein Motto stelle. So, ne? Ich meine, es gibt ja die Jahreslosung, die wird bestimmt noch an anderer Stelle noch mal ausführlicher besprochen. Aber da heißt es ja auch, siehe, ich mache alles neu. Und das hat für mich schon, ich finde das ja immer wieder krass, dass diese Jahreslosungen, die sind ja über Jahre schon im Vorfeld ja irgendwie auch festgelegt worden, wie die dann doch meistens dann so, also ich merke das immer im Laufe des Jahres, dann doch gut gepasst haben. Und ich meine, ja, ich glaube, so viel Neues brauche ich mir gar nicht vorzunehmen, sondern mein Leben ist dann auch ganz viel Neues, wenn ich jetzt an den Umzug denke und an die neue Situation, auch familientechnisch, wie kriegt man das hin und auch mit Partnerin und Arbeit und Projekt und so weiter. Also da ist ganz viel schon neu drinne und von daher habe ich mir auch eigentlich fast verboten zu sagen, ich möchte jetzt noch mehr Sport machen oder so, obwohl das natürlich wäre es toll, sportlicher zu sein, aber ich glaube, den Kopf frei kriege ich sowieso immer am besten beim Spazierengehen mit meinem Hund oder auch allgemein. Und von daher finde ich das eigentlich schön, das Jahr unter so ein Motto zu stellen und gar nicht jetzt speziell Peaks zu sagen. Ja, aber ich kann einfach so sagen, das Jahr 2026 wird auf jeden Fall ein sehr spannendes werden. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Soweit erstmal vielleicht.
Ja, genau. Ruben, bist du der Typ für Neujahrsvorsätze? Und wenn ja, dann kannst du uns gerne mal so ähnlich wie Maxi es gerade getan hat, daran teilhaben lassen. Was hast du dir vorgenommen, wenn du so ein Typ Mensch bist?
Also ich bin erstmal auch nicht so unbedingt der Typ dafür und kann das aber gleichzeitig total nachvollziehen, weil ich finde schon dieses etwas Altes hört auf, etwas Neues fängt an. Ich finde schon, dass Silvester auch eine gewissen Zauber hat, sage ich mal so, eine gewisse Ausstrahlung hat und da schon auch immer was drin steckt zu sagen, dieses Jahr war so und so, das Jahr hört aber jetzt auf und etwas Neues fängt an. Und für dieses Neue habe ich vielleicht nochmal neu auch Kraft, neue Energie, neue Motivation und nehme mir deswegen auch nochmal neu etwas vor. Das merke ich eigentlich jedes Jahr, so diesen Zauber des Neuen. So etwas Neues fängt an, ein neues Thema, ein neues Motto oder wie auch immer. Und genau, bei mir ist auch tatsächlich so, ich nehme mir immer im Dezember, meistens so vor Weihnachten, immer Zeit, mein Jahr zu reflektieren. Das Motto meines letzten Jahres war Ernte. Ich durfte letztes Jahr sehr viel ernten. Auch ja bei Faith in Pixels, die Arbeit, die wir reingesteckt haben in die ganzen Anträge und sowas, da durften wir die Früchte davon ernten, aber auch auf ganz vielen anderen Ebenen und Situationen und Stellen durfte ich ernten. Und am Anfang des Jahres nehme ich mir dann immer Zeit, auch ein neues Motto für das neue Jahr so zu finden oder mir schenken zu lassen, so. Ich habe tatsächlich noch keins für dieses Jahr. Also bisher ist mir da noch nichts untergekommen oder nicht so da. Gleichzeitig verändert sich natürlich bei uns auch viel, dadurch, dass wir ein drittes Kind bekommen. Ah, das habe ich noch gar nicht on Tape gesagt. Wir kriegen übrigens ein drittes Kind. Also ihr
Herzlichen
wisst es schon.
Glückwunsch.
Ja, danke. Genau.
Herzlichen
Also
Glückwunsch.
ein weiter Gamer, ein weiter potenzieller Gamer wird in die Welt gesetzt.
Das ist
Genau.
cool,
Also
ja.
von daher ist es bei mir auch nicht unbedingt so, dass ich mir jedes Mal oder jedes Jahr neue Vorsätze mache. Gleichzeitig ist es bei mir auf jeden Fall so, dass ich im letzten Jahr so wenig Sport gemacht habe wie noch nie. Also ich bin ja eigentlich marathonmäßig mal unterwegs gewesen, viel klettern gewesen und so. Und jetzt durch die Kinder und durch alles habe ich letztes Jahr sehr wenig Sport gemacht. Von daher ist es definitiv auch mein Ziel. Ich habe so das Projekt Uropa tatsächlich gerade ausgerufen, aber schon letztes Jahr. Ich möchte Uropa werden und daher will ich jetzt noch mehr auf meine Ernährung und genug Bewegung achten, damit ich auf jeden Fall Uropa werde.
Ah,
Ah, ich
okay,
dachte auch
jetzt,
gerade,
okay, ja. Ich glaube, Maxi und ich hatten andere
ja.
Assoziationen.
Ja, ich dachte auch, hä?
Ja,
Also
aber
meine
cool,
Kinder
ja.
dürfen natürlich frei entscheiden, ob sie selber Kinder kriegen oder nicht, aber ich will zumindest von meinem körperlichen und geistlichen her alles dafür tun, dass es möglich ist. Deswegen habe ich auch schon im letzten Jahr komplett auf Alkohol verzichtet und auf andere Sachen und so. Und jetzt ist dieses Jahr so ein bisschen der Sport dran. Genau. Ja, was ist bei
Ja,
dir so?
cool. Ja. Normalerweise bin ich überhaupt nicht der Typ für Vorsätze. Also ich habe es die letzten Jahre wirklich vermieden, auch mir Vorsätze zu machen. Und als ich jetzt aber diese Folge vorbereitet habe, sind mir sehr viele sehr konkrete Sachen eingefallen, die ich mir vorgenommen habe für dieses Jahr. Also irgendwie sticht dadurch das Jahr 2026 bei mir zumindest schon ordentlich hervor. Erstmal so ein bisschen abseits von Glaubensthemen und Gaming. Ich habe jetzt im vergangenen Dezember ein für mich unglaubliches Bogenturnier geschossen. Ich war so gut wie in meinem Leben noch nicht.
Hehehehe.
Wirklich, also
Cool.
egal ob es Training oder in Turniersituation, ich habe so leistungsmäßig gut geschossen, dass ich mich, wenn ich das jetzt zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort gemacht hätte, hätte ich mich für die deutsche Meisterschaft qualifizieren
Wow.
können.
Wow.
Und diese Leistung hat mir gezeigt, was in mir steckt, was in mir, also was potenziell da ist. Und das möchte ich verstetigen und wenn möglich auch noch verbessern, damit ich dann wenigstens in der kommenden Saison mich vielleicht sogar für die deutsche Indoor, also Hallenmeisterschaft, qualifizieren kann. So, das ist ein langfristiges Ziel, das wird sich dann auch tatsächlich bis in 2027 reintragen, sozusagen. Aber jetzt wird quasi der Grundstein dafür gelegt. Dann ist ein Thema für mich tatsächlich Ernährung. Ich habe seit meiner Hochzeit 2024 ordentlich zugenommen. Und das ist auch meiner Frau nicht entgangen. Und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir Intervallfasten ausprobieren werden. Nicht in dem 8 zu 16 Rhythmus, sondern 10 zu 14. Also innerhalb von 10 Stunden eines Tages etwas essen dürfen und dann 16 Stunden Pause, nee, 14 Stunden Pause, habe ich ja genau. Genau, und dann wieder 10 Stunden essen dürfen und so weiter. Genau, und Start ist heute.
Oh, okay.
Also insofern, ja, ich bin gespannt, wie das funktioniert. Genau, wir wollen auch darauf achten, weniger Snacks zu konsumieren und dafür auch mehr Gesundes in die Hauptmahlzeiten einfließen zu lassen. Das machen wir eigentlich schon allein dadurch, dass meine Frau über knapp 15 Jahre Vegetarierin war, ist mein Fleischkonsum auf jeden Fall schon sehr, sehr stark gesunken. Aber trotzdem sich damit nochmal bewusst auseinanderzusetzen, ist so das eine. Und ja, das andere habe ich im Prinzip schon angedeutet. Bei mir steht dieses Jahr sehr viel an und ich habe mir vorgenommen, mich davon nicht kirre machen zu lassen. Ich möchte mich nicht überfordern, sondern sagen, alles hat seine Zeit und wenn das Studium jetzt passt, dann mache ich das Studium weiter. Wenn die Immobilie dran ist, dann kommt dann eben die Immobilie davor und Arbeit. Es muss ja sowieso weitergehen, sowohl Faith and Pixels als auch mein Hauptberuf. Genau, also das alles zu jonglieren wird eine Herausforderung, aber das ist ein Vorsatz, dass ich mich da nicht aus der Ruhe bringen lasse. Genau, das ist so, das sind so meine Takes sozusagen. Genau. Lasst uns mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Welche Erfahrungen haben wir schon in der Vergangenheit mit Vorsätzen gemacht? Wir haben gerade vor allem auch über private Dinge gesprochen. Ich habe über Bogenschießen, Ernährung gesprochen. Ruben hat über Sport gesprochen. Maxi, du hast dich da noch ein bisschen vage gehalten, aber ihr hattet auch so ein, ich sag mal, ein Jahresthema, beziehungsweise Ruben ist noch am Finden eines Jahresthemas. Aber ich sag mal, bei so ganz konkreten Vorsätzen, die ihr vielleicht euch in den letzten Jahren auch schon mal vorgenommen habt, was hat bei euch für einen Erfolg gesorgt? Gab es da etwas, so eine Essenz oder mehrere Faktoren, die, wo ihr sagt, das hat mir geholfen, das jetzt auch wirklich in die Tat umzusetzen, weil ja, ganz oft habe ich eher das Gefühl, man nimmt es sich vor und so wie die Fitnessstudio-Mitgliedschaft dann irgendwann eher passiv weiterläuft und man gibt noch einen Haufen Geld aus, ohne dass man sie nutzt. Ja, dass das nicht passiert, sozusagen. Was ist da, gibt es da etwas, was ihr unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen könnt? Ruben, magst du
Ja,
anfangen?
auf jeden Fall nehme ich die Smart-Methode, die ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Also ein Ziel sollte spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sein. So mache ich das eigentlich immer, wenn ich mir was vornehme, weil einfach nur zu sagen, ich möchte mehr von was machen, überfordert mich ehrlich gesagt immer. Also ich möchte mehr irgendwas tun, dann weiß ich immer noch nicht, was ich mache. Also jetzt ich habe mir ja vorgenommen, mehr Sport zu machen zum Beispiel. Und mein Ziel ist es da jetzt, dass ich bis der Veröffentlichung von Resident Evil 9, das kommt ja Ende Februar raus, jede Woche einmal laufen gehe. Also einmal jogge. Die Kilometer sind egal. Das ist spezifisch, nämlich bis Ende Februar laufe ich einmal die Woche. Es ist messbar. Ich weiß ganz genau, habe ich es geschafft oder habe ich es nicht geschafft. Es ist auf jeden Fall sehr attraktiv, weil ich möchte mehr Sport machen. Projekt Großoper, Uropa. Es ist realistisch. Ich habe das überprüft. Schaffe ich überhaupt einmal oder ist einmal vielleicht zu viel? Sollte ich einmal alle 2 Wochen machen? Und es ist eben terminiert. Und das Terminierte finde ich für mich das Allerwichtigste eigentlich, weil sonst heißt es irgendwie, ich möchte irgendwann irgendwie irgendwas machen so. Aber da merke ich diese Smart-Methode, die ich schon so oft referiert habe auf irgendwelchen erlebnispädagogischen Maßnahmen oder wie auch immer bei meinen Kollegen und Kollegen, die hilft mir sehr, auch das, was ich möchte, von dem ich überzeugt bin, das möchte ich erreichen, auch wirklich zu erreichen. Also von daher, das kann ich sehr, sehr empfehlen. Spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Wenn ihr Vorsätze habt, wenn ihr euch überlegt, etwas erreichen zu wollen, das anzusetzen an das Ziel. Weil ich genauso gemerkt habe, wenn ich das nicht mache, sondern einfach nur irgendwie sage, ja, ich will mehr Gitarre spielen oder sowas, dann mache ich es am Ende nicht. Dann ist es, genau. Ja, smart. Kann ich nur Werbung für machen.
Ja, da kann ich gut anknüpfen. Ich habe es jetzt nicht so konkret, sage ich jetzt mal, aber es passt ganz gut zu deinen Worten zusammen, Ruben. Ich würde sagen, schnell anfangen, also nicht vor sich herschieben mit dem Anfang. Lieber, also auch wenn es nicht perfekt ist mit dem Start oder so, lieber ins Machen kommen, als ewig sich Gedanken darüber zu machen und es dann hinterher bleiben zu lassen, weil man sich das entweder schon zu Tode gedacht hat oder man dann doch in seine alten Gewohnheiten direkt wieder zurückgefallen ist. Und das ist mein zweiter Punkt, Gewohnheit anstreben. Also im Prinzip sehr passend zu deinem so terminiert, ne? Also beziehungsweise was war das S? Nee, messbar war das zweite.
Spezifisch.
Spezifisch, genau, ganz
Spezifisch.
konkret, genau, ganz spezifisch messbar sagen, das ist mir möglich und das wird jetzt zu meiner Wochenroutine oder täglichen Routine oder wie auch immer. Je akkurater würde ich sagen, desto besser. So, genau. Aber bei mir ist es vor allem wichtig, nicht zu lange drauf rumdenken, einfach machen, weil sonst werde ich es zu, ich sag mal, 99% überhaupt nicht erst anfangen, umzusetzen. Maxi, was hilft dir, deine Vorsätze in die Tat umzusetzen?
Bei mir ist es auf jeden Fall die Methode, dass ich mich kritisieren lasse, dass ich dran denke, dass jemand die Möglichkeit hat, dass mich hinterfragen kann, dass jemand ja darauf eingeht und mich auch so gut kennt und auch ja Kritik üben darf. Ich glaube, das ist meine Methode, mit der ich dann auch die Sachen neu umsetzen kann. Und weil wenn ich jetzt feststelle, ja, an der einen Stelle, das wäre zwar schön, wenn ich das mache, aber keine Ahnung, es passt dann doch nicht. Aber ich bin dann auch vielleicht zu ehrlich oder zu unehrlich mit mir selber und kann es nicht umsetzen. Und dann finde ich das gut, einfach auch, dass mir jemand sagt, so ist mein Stand und vielleicht ist dann das nicht so smart, was du da machst. Also ich glaube, diese Kritikfähigkeit, das wäre ist mein, also vielleicht mein Hinweis, die Smart-Methode finde ich auch gut, muss ich sagen. Aber ich glaube halt, ja, auch Ehrlichkeit.
Und eine Art Partnerschaft,
Ja,
also so
genau.
ein Buddy, der einen darin begleitet, so einen Vorsatz umzusetzen. Bei der Ernährung wird es meine Frau sein, da bin ich mir zu 100% sicher. Genau.
Cool.
Welche Gründe gab es denn fürs Scheitern? Ich habe ja gerade schon gesagt, dass wenn ich zu lange darüber nachdenke, über so ein Vorhaben und gar nicht erst ins Machen komme, dass das dann die Wahrscheinlichkeit sehr krass erhöht, dass das Vorhaben scheitert. Was ist es bei euch? Könnt ihr uns da mal mit in eure, ja, wie nennt man es so schön, Fuck-up-Practice, reinnehmen. Maxi, fang du doch mal an.
Ich glaube, die Klassiker, die da jetzt kommen, sage ich jetzt auch, es ist bei mir wahrscheinlich einfach auch Faulheit, Bequemlichkeit, dass man in alte Muster zurückfällt, dass man merkt, ja, zweimal die Woche schwimmen gehen, ist doch schöner, nur einmal die Woche, dann ach, alle 2 Wochen, alle 3 Wochen. Ja, also ich glaube, das ist, ich glaube, Gewohnheiten, habe ich letztes Jahr gelesen, brauchen ein halbes Jahr. Also bis sie wirklich aus diese wirklich Gewohnheiten geworden sind und nicht 6 Wochen. Und du hast ja eben schon die Fitnessstudio-Sachen angemeldet. Ich hatte mich auch mal angemeldet. Es war nach der Geburt von meinem Sohn ein Fitnessstudio. Und ich war wirklich die ersten 3 Monate echt drauf und dran. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ach, ich gehe doch lieber nur spazieren. Und irgendwann, ach, es reicht doch, wenn man 5 Minuten spazieren geht und dann einfach gar nicht so ungefähr. Also ich, bei mir ist es wirklich halt auch dieses, dass man das durchziehen muss. Und irgendwann ist es halt so, dass man manche Muster in seinem Kopf haben sich so, diese Bahnen sind da nicht mehr mit Pinsel gemalt, sondern mit, keine Ahnung, Planierraupe. Und dann weiß man halt auch vielleicht, zumindest mache ich das so, ich habe eben Kritik angesprochen, ich habe einen guten Freund von mir, den rufe ich immer an, wenn ich weiß, da habe ich ein Problem. Und der darf mich auch kritisieren, der darf auch knallhart sein und darf mir da auch was von Latz knallen und mich hinterfragen. Und ich brauche das auch. Und das zu institutionalisieren war sehr wichtig. Und von daher ist es, glaube ich, gut, dann ja auch die Geduld zu haben, weil wir haben eben den Marathonlauf von Ruben gehört. Ja, es ist kein, also eine neue Gewohnheit. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere und manche Sachen brauchen länger. Ob es das früher aufstehen ist, das früher ins Bett gehen und so weiter. Ja.
Huben.
Also ich glaube, es ist bei mir auf jeden Fall oft eine Überforderung und damit einhergehende Fehlpriorisierung, sag ich mal so. Also, weil wir könnten uns den ganzen Tag oder ich könnte den ganzen Tag damit verbringen, weiter zu überlegen, wie ich mich besser optimieren kann, wie ich gesünder leben kann, was ich noch essen kann, wie viel ich mich bewegen kann, was ich denken kann, fühlen kann und so weiter und so fort. Aber das merke ich, überfordert mich immer wieder. Ein Freund von mir sagt ja immer, wir haben kein Wissensproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Also, ich glaube, wir wissen, dass ich weiß alles. Ich weiß alles, was ich für ein gutes Leben brauche eigentlich, für ein gesundes Leben brauche. Ich weiß ganz genau, was gesund ist und was nicht gesund ist. Allein das Umsetzungsproblem ist da und ich glaube, das hängt zum einen mit einer fehlenden Priorisierung oder falschen, in Anführungsstrichen, falschen Priorisierung zusammen. Und das andere ist, glaube ich, auch die fehlende akute Betroffenheit. Also das mit dem Sport oder jetzt noch mit Maxi, mit deinem Fitness-Dings zum Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wir sind ja, nee, Maxi ist nicht mehr 38, Maxi ist schon 39. Ich habe immer noch keine Rückenschmerzen. Ich glaube, das liegt daran, dass ich halt früher so viel Sport gemacht habe und so viel Klettern war und so. Und wenn ich jetzt aber Rückenschmerzen hätte zum Beispiel und eine akute Betroffenheit, dann wäre das, glaube ich, nochmal was ganz, ganz anderes. Hätte ich nochmal eine ganz andere Motivation, das auch zu machen. Aber ich mache das ja präventiv. Und ich weiß ja, ich muss, soll, darf, kann das machen, damit ich eben präventiv was für mich und meinen Körper mache, damit ich eben hoffentlich noch Uropa werde, so mal vereinfacht gesagt. Und ich glaube, das ist halt auch das Ding. Ich glaube, da wo, wenn Dinge akut werden und wir deswegen Dinge umsetzen dürfen, sei es, ich werde krank, ich habe Burnout, mir geht's nicht gut, dann hat das eine ganz andere Akutheit. Oder dann ist plötzlich hier das, drängt sich dann so in den Vordergrund. Aber diese Vorsätze sind ja ganz oft Dinge, wo ich denke, das sollte ich eigentlich mal machen, das müsste man mal machen, das könnte man mal machen, es wäre doch schön, wenn. Und dadurch ist die Betroffenheit halt oftmals nicht ganz so krass akut. Und ich glaube, das war bei mir auf jeden Fall oft ein Grund, warum Sachen dann nicht mehr so da sind, weil ich dachte, ja, präventiv, ach, ich kann eigentlich auch nächstes Jahr noch präventiv arbeiten. Ich bin ja noch relativ jung oder ich habe ja noch Zeit oder ich habe doch noch keine Rückenschmerzen so.
Oh,
Und ja.
das kenne ich so gut. Das kenne ich so gut. Also, meine Frau, ja, die denkt da sehr, sehr präventiv. Und ich so, ja, aber ich habe doch gar keine Probleme. Geh mir nicht auf die Nerven damit, so nach dem Motto, da muss ich mich ja ändern. So, das ist anstrengend und ich will mich nicht anstrengen. Ich habe genügend anstrengende Sachen in meinem Leben. Da resoniert gerade ganz viel von dem, was du sagst. Wissen tue ich das alles, aber ich bin tatsächlich manchmal schon, also wenn sie sowas anspricht oder so, dann bin ich manchmal schon richtig auf 180 quasi, weil, nee, ich habe keinen Bock, mich gerade von dir kritisieren zu lassen, so. Auch wenn sie es gar nicht tut, sie tut es für mein Wohlbefinden, aber in dem Sinne, Also, oder in dem Moment bin ich dann so, boah, nee, nee, kein Bock, wirklich nicht, gar nicht. So. Insofern, mal gucken, wie das jetzt mit der Ernährung so klappt. Genau. Ja, aber wir haben ja alle, so habe ich zumindest auch eure Worte schon wahrgenommen, wir haben alle Erfahrungen auch mit Nicht-Umsetzung von Vorsätzen. Anders gesagt, wir sind da auch enttäuscht worden von unseren eigenen Vorhaben. Wie gehen wir mit solchen Enttäuschungen um? Also vor allem die, für die wir halt selbst verantwortlich sind. Und das ist ja meistens der Fall, wenn es um Vorsätze geht. Wir selbst sind dafür zuständig, die umzusetzen und nicht irgendjemand anderes. Ja, wie, was hat das, was macht diese Erfahrung mit euch, wenn ihr merkt, boah, das, was ich mir vorgenommen habe, das mache ich gar nicht mehr oder das hat eigentlich von Anfang an nicht geklappt. Wie geht ihr mit solchen Enttäuschungen um, Ruben?
Also ich glaube schon eher selbst reflektierend und optimierend. Also dass ich halt eher denke, woran hat die gelegen, was muss ich anders machen, was darf ich anders machen. Also es ist eigentlich jetzt nicht, ich kann mich an keine Situation erinnern, wo mich das dann so entmutigt hat, dass ich gesagt habe, okay, es hat alles keinen Sinn. Ich bin jetzt beispielsweise, was den Sport angeht, jetzt reden wir doch ganz viel darüber. Es ist halt einfach jetzt so, als ich für den Marathon trainiert habe, da habe ich halt 10 Stunden die Woche Sport gemacht. Das war eine unglaublich geile Zeit. Das war eine so geile Zeit. Und ich freue mich darauf, wenn das wieder möglich ist. Aber jetzt haben wir halt 2 kleine Kinder und bald das dritte kleine Kind. Ich weiß, diese Zeit ist jetzt gerade nicht da. Also ich lebe da an der Stelle oft auch nach dem alles hat seine Zeit-Prinzip, was die Bibel ja auch sagt. Und dass diese Zeit auch wiederkommen wird, wo die Kinder mehr aus dem Haus sind, weil sie in Schule und so weiter sind. Und dann habe ich wieder mehr Zeit, Sport zu machen. Also ich habe noch kein Ziel oder noch keinen Vorsatz gehabt, wo ich danach, als ich das nicht erreicht habe, so krass frustriert war, dass ich gesagt habe, ich schmeiße alles hin, das hat alles gar keinen Sinn oder sowas. Das sind für mich dann nicht Vorsätze, das sind dann vielleicht eher so Lebensvisionen, nochmal mehr so wirklich krasse Ziele, die ich mir setze, so für meine Arbeit, für mein Leben. Aber wir kommen ja eher so von Vorsätzen, sag ich mal. Und ich finde, in Vorsatz steckt auch, also wenn ich das jetzt so definieren würde, steckt da auch immer ein Stück weit so ein, ja, wie soll ich sagen,
Prämisse
nicht eine
vielleicht?
Garantie. Nicht eine Garantie drin, aber zumindest schon so ein, sehr wahrscheinlich wird das nicht klappen. Also es wäre mal interessant, so eine Statistik zu haben, wie viele der Vorsätze, die Menschen sich nehmen, klappen nicht, also scheitern quasi so. Und ich finde, Vorsatz, das ist halt auch eben so was schnell und leicht Gesagtes irgendwie, oder? Also das ist sowas, das sagt man halt mal schnell an Weihnachten, Neujahr. Und da, ja, deswegen ist es für mich nicht so was Emotionsgeladenes, nicht so was Starkes, Krasses wie halt ein Ziel, wie eine Vision, wie ein, so will ich leben, das ist mir ein Wert zum Beispiel, nach dem ich leben will. Genau, meine 5 Cent dazu.
Maxi, was denkst du? Wie gehst du mit Enttäuschung um?
Es kommt auf die Größe an, ne? Also, ja, also ich glaube, was mir auf jeden Fall geholfen hat, welche Perspektive mir geholfen hat, ist halt, dass sich der Erfolg von manchen Sachen ja vielleicht auch mir gar nicht in dem Moment zeigt. Weil ich meine, als ich, ganz, ganz persönlich gesprochen, als ich die Trennungserfahrung hatte von meiner Ex-Frau, bin ich sehr viel spazieren gegangen und ich wusste gar nicht sonst, wie ich damit umgehen sollte. Bin sehr viel laufen gegangen, habe viel gesprochen, ob jetzt mit Gott oder mit mir selber, mit anderen Menschen. Und am Ende des Jahres war ich dann doch fitter, als ich dachte. Das war dann also so ein Nebeneffekt. Und habe eigentlich in diesem Scheitern, habe ich dann für mich Spazierengehen so ein bisschen entdeckt. Und das habe ich aber vorher nicht geplant. Also ich möchte einfach auch diesen Raum öffnen für Sachen, wo ich sagen würde, ich habe zum Beispiel auch Leute mal, wenn wir jetzt über Gaming auch sprechen, habe ich Spiele gespielt, wo ich dann gesagt habe, ach, das ist nicht so meins. Und dann habe ich dann mit Leuten dann im Zug gesprochen und habe dann erzählt, ach, ich habe letztens The Last of Us gespielt, das ist gar nicht mein Spiel. Und dann haben die angefangen, über Gaming und Glaube zu sprechen. Und das fand ich total spannend, weil das war auf dem Weg zum Kirchentag und dann wusste ich vorher gar nicht, dass die Gamer sind. Aber nur weil ich halt gesagt habe, dass ich das Spiel nicht so mag. Und dann habe ich halt gedacht, ja, okay, also man kann auch in diesem Scheitern was Neues entdecken und kann das vielleicht in so einem Gesamtbild, was wir alle sind. Wir sind nicht, das hat Henning Luther mal gesagt, wir sind alle Fragment. Und ich glaube, das ist es halt. Wir werden erst mit Gott vollkommen. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild. Also von daher auch eine Ermutigung, scheitert ruhig an euren Vorsätzen, weil wir wissen nicht, was daraus kommt. Das heißt jetzt nicht, ach, dann muss ich es gar nicht machen, sondern fangt ruhig mal an. Und guckt, was raus wird, und vielleicht kommt was ganz anderes raus. Also, das ist meine Erfahrung mit Scheitern.
Der Gedanke gefällt mir richtig, richtig gut, weil ich so bisher gar nicht so gedacht habe. Also, wenn ich mich selbst enttäuscht habe, und das war insbesondere so in meiner älteren Teenagerzeit, frühen jungen Erwachsenenzeit, also ich sag's jetzt mal so zwischen 16 und 25, so, da habe ich mir sehr gerne auch Dinge vorgenommen, nicht nur zu Neujahr, so, und da bin ich immer wieder dran gescheitert, auch an meinem eigenen, an meinen eigenen perfektionistischen Vorstellungen, wie ich zu sein habe, so. Und das war schon sehr frustrierend teilweise, hatte auch Schuldgefühle oder ärgerte mich einfach über mich selbst so. Und ich glaube, das gehört auch so zu der Bandbreite an möglichen Reaktionen, die man, wie man auf so etwas reagieren kann. Heute bin ich da wesentlich entspannter. Ich bin sehr viel gnädiger mit mir selbst geworden. Was mir sehr, sehr gut gefällt, aber gleichzeitig merke ich auch, dass ich mir irgendwie weniger Mühe in der Umsetzung von so Vorsätzen gebe. Und das führt mich irgendwie dazu, dass ich mich so nach einem Sweet Spot, so haben wir es ja irgendwann mal auch in einer der letzten Folgen so genannt, Sweet Spot of Fear eigentlich, glaube ich, damals in der Horrorfolge. Aber jetzt eher so der Sweet Spot zwischen sich anstrengen und wirklich Ziele verfolgen und gnädig mit sich selbst zu sein, wenn es halt nicht klappt. So. Irgendwie da, ich sag mal, den perfekten Spot für mich zu entdecken, ich glaube, das ist noch etwas, was noch am Werden ist. Genau. Ja, mit Blick auf die Zeit komme ich zu meiner allerletzten Frage. Spielt der Glaube bei Vorsätzen und oder beim persönlichen Scheitern eine Rolle? Ja, also zum Beispiel bei der Wahl der Vorsätze oder auch im Umgang mit dem Scheitern, wenn ja, inwiefern? Maxi, magst du darauf
Ja,
antworten?
also ich glaube, der Glaube spielt immer da eine Rolle. Also das würde ich schon sagen. Wie gehe ich damit auch um? Was ist mein Gottesbild vielleicht auch irgendwie wie kann ich das integrieren auch, ne? Habe ich hier ein Gottesbild von dem strahlenden Heroen, der alles schafft? Oder, also mein Gottesbild ist ein anderes. Ich weiß, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Das hilft mir auf jeden Fall, dass er auch weiß, ja, auch wenn ich jetzt scheitere mit meinen Vorsätzen, ist trotzdem Gott ein gnädiger Gott. Und ich muss nicht, er kennt mich so gut, er weiß, wie ich bin, er weiß, was ich mir wünsche, auch an Veränderungen, an Hoffnungen, an Mut auch vielleicht habe. Manchmal ist es ganz klein, manchmal ganz groß. Und ja, Erfolg im Glauben, also auch in der Befolgung von den Sachen, zeigt sich jetzt nicht darin, wie, würde ich sagen, wie konsequent ich diese Vorsätze einhalte oder dass ich dadurch dann besonders fromm oder fehlerfrei lebe, sondern irgendwie, dass ich Gott vertrauen darf, auch wenn ich scheitere, und dass ich mich auch an ihn wenden kann, wenn auch das schwer ist, diese Sachen umzusetzen. Oder wenn ich daran an dem Scheitern auch zu knabbern habe. Und wenn ich merke, es ist ein Weg, sage ich jetzt mal. Ich bin halt immer, Luther hat das mal gesagt, simul justus et peccator, ich bin immer gerecht und auch immer fehlbar. Es ist beides leider halt, ne?
Danke. Oben?
Ja, also erstmal grundsätzlich bin ich ein gläubiger Mensch und deswegen spielt irgendwie in allem auch mein Glaube eine Rolle. Und Gott ist ja auch dann in mir und durch mich aktiv, auch wenn ich mir nichts explizit Christliches vornehme im Sinne von mehr Bibel lesen oder sowas. Wir haben im Stream tatsächlich auch darüber gesprochen, weil der Tim, das darf ich glaube ich hier sagen, sich vorgenommen hat, mehr Gott in seinem Leben zu haben. Und da haben wir dann auch darüber gesprochen, wie geht das denn eigentlich? Wie schafft man das denn eigentlich? Und ich habe mich dann an mich von vor 15, 20 Jahren erinnert und da habe ich gemerkt, ja, damals habe ich mir sowas auch irgendwie vorgenommen und mittlerweile nehme ich mir sowas nicht mehr vor. Nicht, weil ich mir das nicht wünsche oder nicht, weil ich nicht eine Sehnsucht nach mehr von Gott habe. Ich glaube, diese Sehnsucht ist prinzipiell immer da. Auch mehr Bibel zu lesen, das nehme ich mir mittlerweile auch nicht mehr vor. Oder mehr zu beten, das nehme ich mir auch nicht mehr vor. Und das liegt daran, dass ich ein großes Vertrauen darin habe, dass Gott, der Heilige Geist, das in mir anrühren wird, wenn die Zeit dafür da ist. Weil mein offenes und sehnsuchtsvolles Herz ist da nach mehr Gott. Und in meinem Leben bisher habe ich das auch immer genauso erlebt, dass es dann mal Zeiten gab, wo ich gemerkt habe, jetzt letztes Jahr war es der Römerbrief, den ich dann mal so irgendwie so zwischendurch nochmal sehr viel gelesen habe zum Beispiel. Und jetzt gerade habe ich aber eine Zeit, wo ich nicht so viel Bibel lese. Und so habe ich das Vertrauen darauf, dass diese Zeiten, dass mein Herz mir diese Zeiten sucht und dann auch sich nimmt, also oder Gott dann sich den Raum sucht und dann auch nimmt, so. Daher nehme ich mir das nicht mehr vor, auch ein bisschen aus der Sorge, dass ich versuche, Gott verfügbar zu machen, der ja eben nicht verfügbar ist, sonst wäre er nicht Gott, so. Genau, und deswegen habe ich jetzt schon mehrere Jahre hintereinander eigentlich da nicht gesagt, ich möchte mehr Bibel lesen oder so diese ganzen Sachen, sondern wenn ich auch auf mein Jahr gucke, dann merke ich, da gibt es Zeiten, wo ich viel Bibel lese, wo ich viel bete, wo ich viel stille Zeit mache. Und es gibt dann aber auch Zeiten, und das liegt dann gar nicht unbedingt daran, dass ich mehr arbeite oder so, also in solchen Dingen, wo ich dann, sondern das ist eben so eine, in meinem Leben ist es eine Wellenbewegung. Ich lese nicht jeden Tag Bibel. Und das ist für mich aber auch in Ordnung. Und in diesem Vertrauen darauf, dass es in Ordnung ist und dass Gott, wie gesagt, der Heilige Geist sich da Wege und Orte finden wird, ist Glaube in allem Teil davon, ist ein Vertrauen auf Gott in allem, auch im mehr Sport machen, ist, finde ich, auch ein total christlicher Vorsatz. Wir sind der Tempel Gottes und des Heiligen Geistes, von daher ist es auch gut, wenn wir uns um den Tempel kümmern, aber das ist ein anderes Thema. Aber deswegen nehme ich mir halt nicht mehr so Sachen vor wie, genau, ja, so meine Gedanken dazu.
Eine meiner wichtigsten theologischen Erkenntnisse der letzten Jahre war, Gott liebt mich, wie ich bin. Und das habe ich für mich in den letzten Jahren sehr stark durchdekliniert. Ich habe es vorher schon immer Jugendlichen irgendwie zugesprochen und es wurde irgendwie schon ziemlich floskelhaft so auch von mir gebraucht. Ja, Gott liebt dich, wie du bist, so mit allem drum und dran. Aber das für sich selbst mal auch durchzubuchstabieren und was das dann in der Konsequenz bedeutet, das hat mir geholfen, wesentlich entspannter mit meinen Vorsätzen und auch mit meinem Scheitern ja, umzugehen, weil ein Scheitern nichts am Verhältnis zwischen mir und Gott ändert. So, im Prinzip ist das genau das, was ihr auch gesagt habt, nur quasi von einem anderen Ausgangspunkt herkommend. Ja, und das hilft mir einfach sehr entspannt zu sein. So, ja. Gleichzeitig stelle ich trotzdem auch an mir fest, dass es eben diese Möglichkeit bietet, sich ein bisschen zu sehr auszuruhen. So, das macht mich dann auch ein bisschen unruhig. Aber vielleicht knüpft das auch sehr gut an deinen Worten an, Ruben. So, alles hat seine Zeit und wenn es mir mal wieder zu wenig wird, dann werde ich schon aktiv werden. Wenn die Sehnsucht mich treibt, oder der Heilige Geist das in mir auslöst, ist ja auch manchmal nicht so ganz eindeutig zu wissen, woher kommt jetzt die Motivation, dann suche ich wieder die Gegenwart Gottes sozusagen und hoffentlich schenkt er sie mir, so wie, um den Bogen zu schließen, wie bei dem Silvestergottesdienst, wo er mir und meiner Frau dann Segenssprüche zu kommen lässt, die uns einfach sehr passend erscheinen und uns hoffentlich jetzt in diesem Jahr 2026 guttun werden, indem wir uns immer wieder daran erinnern. Ja, vielen Dank, auch für die ganzen praktischen Tipps. Wir haben die Smart-Methode kennengelernt. Wir haben gesagt, dass wir vor allem ins Schnelle umsetzen kommen müssen. Wir und gleichzeitig aber auch eben gnädig mit uns zu sein, gnädig mit uns sein dürfen. So in der Umsetzung und so. Und das, ja, es sind hoffentlich so ein paar Impulse, die ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch mitnehmen könnt. Genau. So bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass ja, ihr uns gerne Feedback zukommen lassen dürft über die bekannten Kanäle Instagram. Ihr dürft gerne mal in die Streams reinschauen. Darüber freuen wir uns sehr. Gebt der Podcast-Folge ein Like, ein Ster 5 Sterne oder was auch immer, so das Beste, was ihr hergeben wollt und könnt. Darüber freuen wir uns sehr über jede Unterstützung. Genau, werdet Teil unserer Community und schön, dass ihr bis zu diesem Zeitpunkt zugehört habt. Wir wünschen euch Gottes Segen und ich sage es einfach mal, bis in spätestens 2 Wochen, wenn die nächste Folge von Faith and Pixels, euer christlicher Gaming-Podcast, erscheint. Macht's gut und bis dahin.
Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast ist ein Teil von Yiit, dem evangelischen Content-Netzwerk.